Ja, ich habe Ihnen da ein Movie laufen lassen, das vor kurzem als Link zur Verfügung gestellt worden ist. Wenn Sie sich das anschauen, Sie haben es unter Diskussion, frei und Open Source Software hier unten von Andreas Kirchner, dann finden Sie eine ziemliche Anzahl von Ideen, die ich zum Teil angesprochen habe schon und zum Teil noch explizieren werde in diesem kleinen Movie. Es ist allerdings eher für Eingeweihte. Das heißt, ich glaube, ich werde in Zukunft eine kleine Filminterpretation vorsehen müssen, die in diesem Zusammenhang eine Deutung der verschiedenen sehr dichten Vorgänge auf dem Screen Ihnen vorlegt. So etwas habe ich noch nie gemacht, sozusagen, wie sagt man, Dokumentarfilm. Es ist nicht wirklich ein Dokumentarfilm, es ist ein Thesenfilm, aber es ist ein Thesenfilm am Rande des Experimentellen, und diese experimentelle Filmanalyse würde und wird uns, glaube ich, einiges zusätzlich bringen in unserer Diskussion, die wir hier haben. Das ist aber noch nicht ganz das, wo wir heute sind. Ich möchte heute mit dem großen Sprung, also erstens mal, ich weise darauf hin, dass wir auch schon von vor einer Woche die Vorlesung hier im Skriptum haben. Irgendwie schauere ich in der Vorstellung, jede Woche den vollen Text von dem offeriert zu kriegen, was ich hier produziere. Und ich kann es eigentlich nur legitimieren im Hinblick auf die Vorstellung, dass wir dann auch gemeinsam etwas damit machen können, dass das nicht etwas ist, was man publiziert zur größeren Glorie oder sowas Ähnliches, sondern dass das auch gestaltbares Material ist, mit dem hier selber umgegangen werden kann. Für Sie hat es den zusätzlichen Vorteil, dass Sie das Beleg, dass Sie die Belegte sozusagen ein Vorlesungs Manuskript, ein Skriptum der Vorlesung, das sich entwickelt während der Vorlesung. Ich habe, und da war ich gerade das letzte Mal schon, einen ersten kleinen Sprung gemacht, den ich heute finalisieren werde über 2500 Jahre. Das heißt, ich werde jetzt nicht mehr von der griechischen Philosophie sprechen, nicht mehr viel zumindest, sondern mich nun geradewegs in die Bereiche begeben, die Sie, wenn Sie Open Source Philosophie hören, assoziieren, nämlich, um das mal so zu sagen, in einem bestimmten Bereich, also nicht, ich meine, man könnte versucht sein, da auch von weltgeschichtlich zu reden, aber die Bewährung des Terminus weltgeschichtlich im Zusammenhang mit Phänomenen, die gerade ungefähr 10 bis 20 Jahre alt sind, ist doch etwas problematischer als im Vergleich zu einer Geschichte von 2500 Jahren. Aber was ich doch riskieren möchte und Ihnen auch explizieren möchte, ist, dass mit der Entwicklung von auf der einen Seite dem GNU Public Project, also dem GNU-Projekt, zweitens der Entwicklung von Linux und drittens der Diffundierung von Linux in Geschäftszusammenhänge, Wirtschaftszusammenhänge, wenn Sie so wollen, dann nicht der völligen Diffundierung, sagen wir mal der Berührung, der Überwindung, sagen wir mal der Überwindung einer gewissen Berührungsangst zwischen dem GNU-Projekt und der Wirtschaft, für die das Wort Open Source steht, dass mit diesen Entwicklungen sich eine Konstellation ergeben hat, die von maßgeblicher und schwerwiegender Bedeutung für mehrere Bereiche ist, also softwaretechnisch, auch sozial natürlich und philosophisch. Wie das mit der Philosophie zusammenhängt, wird dann, also im engeren Sinn, wird es nicht mein erster Punkt sein, da werde ich am Ende der Vorlesung drauf kommen. Ich möchte allerdings, weil das jetzt diese 2500 Jahre sind, Ihnen doch etwas über das Aussehen, das Auftreten der bisher besprochenen philosophisch-methodologischen Konstellation im Zusammenhang mit Demokratie, mit Wissenschaft und mit Rhetorik vor Augen führen. Also Sie erinnern sich die Situation, die ich skizziert habe, im Anschluss an den athenischen Bildungsmarkt, wenn Sie so wollen, mit der Schwierigkeit, dass der Bildungsmarkt in Athen, so wie auch bei uns heute noch, durchaus charakterisiert ist durch exotische Lernprodukte, die was zu tun haben mit traditioneller chinesischer Medizin, mit Feng Shui, mit solchen Strategien, die eine Mischung aus sozusagen exotischen Wissen der Menschheit und sozusagen geheimrezeptmäßigen dein Erfolgsrezept zu sich, also in sich haben. Ich kann mir an der Stelle sozusagen die kleine Bemerkung vielleicht leisten, weil am Ende des letzten Mals meine kleine Spitze gegen Aikido vielleicht nicht so deutlich verstanden worden ist. Eine Besonderheit, die an dem Bildungsmarkt eben sowohl in Athen als auch jetzt bei uns festzustellen ist und die auch etwas von der Spannung bedeutet, die Sie lächeln macht, wenn ich die Donau-Universität Krems aufrufe, ist das Folgende. Es gibt praktisch in jeder Gesellschaft etablierte Bildungssysteme. Also das Verfahren, die Mechanismen, die man durchlaufen muss, um akzeptabel angesehen zu werden als jemand, der den gesellschaftlich vorgesehenen Weg gemacht hat. Also jedes Mal, wenn ich im Hauptgebäude auf dem Wege zum Senat eine dieser Feiern zur Sponsion sehe mit den entsprechenden Musikstücken und dem unsäglichen Maskenaufwand der Promotoren, werde ich darauf geradewegs gestoßen, dass das ein Teil dessen ist, was wir hier machen. Es ist sozusagen das Gütesiegel, das Stempel mit dem entsprechenden Firlefanz, das die Universität den Leuten verleiht, die es ausgehalten haben, 4 Jahre lang oder mehr, hier die verschiedenen Kurse durchzulaufen. Und nicht umsonst fühlen sie sich einerseits beansprucht und andererseits dann natürlich zufrieden, wenn sie das gemacht haben und haben bessere Berufsaussichten etc. Stellen Sie sich jetzt vor, jemand, und das ist ein freier Studienzugang, also Sie haben jetzt auch in Zukunft keine Studiengebühren mehr, aber vergleichsweise also von den Finanzen ausgesprochen günstig. Stellen Sie sich jetzt vor, wie die Leute sich befinden, die nicht diese Zeit, die nicht diese Opportunities, die nicht das Geld und die Mittelschulausbildung haben und die auch feststellen, dass sie in unserer Gesellschaft Wissen brauchen, dass das etwas bringt, dass das im Beruf und nicht nur im Beruf positive Auswirkungen hat. Was werden die machen? Die werden sagen, okay, ich akzeptiere, dass ich etwas dafür zahle, aber sie werden auch das ist jetzt die Pointe, auf die ich hinsteuere, Sie werden auch so eine Tendenz haben zu sagen, na, können wir da nicht eine Überholspur finden? Können wir da nicht einen kleinen Trick finden? Können wir da nicht Ratschläge, Tipps und Besonderheiten finden, die uns gestatten, diesen großen Dampfer, der die Ausbildung im tertiären Sektor ist, die Universitäten, sozusagen wenig zu überholen, mit sozusagen Kompetenzen, mit Fähigkeiten, die an der Uni nicht so prominent sind. Dieser große Dampfer-Universität ist vielleicht ist irgendwo nicht attackierbar und nicht überbietbar im Zusammenhang mit dem gesamten Angebot und der akademischen Fülle und Wertigkeit und so weiter. Aber einen kleinen Kurs, der mir zeigt, wie ich im Betriebszusammenhang oder in meiner Lebensführung oder so nun doch flott vorankomme und Ergebnisse innerhalb von einem Semester bekomme, die mir direkt weiterhelfen, auf der Basis von Wissensvermittlung, von Lernen und so weiter. Das hat eine sehr attraktive Zuspitzung. Und das ist einer der Punkte, in denen ich sagen wollte, dieses sozusagen ein wenig exotische, ein extra akademische Angebot, das es hier gibt, soll nicht kleingeredet werden. Ich will Ihnen nur sagen, das hat diesen Aspekt des Geld und Wissens, den wir diskutiert haben. Und ich habe jetzt in dieser Darstellung gesagt, dieses exotische, extra akademische Angebot und habe damit eine Konstellation dargestellt, die in Griechenland gerade erst entstanden ist. Also gerade der Terminus akademisch ist ja entstanden im Anschluss an die sokratische Tätigkeit durch seinen Schüler Platon. Akademos ist ein Gott, lokaler Gott gewesen, und die Schule, die Platon gegründet hat, ist danach Akademie genannt worden. Und diese Akademie hat nun eine Wahl getroffen in der Alternative zwischen den zu bezahlenden Angeboten der Wissensvermittlung und der Suche nach einer nicht kommerziellen Weise des Umgehens mit Wissen, die durch Plato institutionalisiert worden ist. Und was ich Ihnen jetzt als eine der Spätfolgen, also nur im krassesten Umriss darstellen möchte, ist die heutige Situation dieser akademischen Institutionen angesichts einer sehr spezifisch kontemporären Wirtschaftssituation. Also die Wirtschaftssituation, wenn man komplett aktuell ist, sieht ja so aus, dass der Neoliberalismus, von dem die letzten 20 Jahre zunehmend gesprochen worden ist, im Moment nicht sehr gut dasteht. Aber als ein Thema und als ein Druck ist das nicht wegzukriegen. Und insbesondere, da war ich beim Ende des letzten Vorlesungsblocks, insbesondere ist es so, dass Universitäten eine spezielle Herausforderung haben im gegenwärtigen Zusammenhang. Wir haben schon darüber gesprochen, in der zweiten Vorlesung war das, glaube ich, dass es bestimmte Formen des Grundlagenwissens gibt, die man also aus dem griechischen Kontext kommend und aber auch aus dem aktuellen Diskussionskontext kommend nicht gut kommerzialisieren kann. Das ist von der Art von Eisenbahnlinien, also wenn Sie einen Vergleich haben wollen dazu, Eisenbahnlinien, Stromversorgung, solche Dinge, dass man, was man technisch öffentliche Güter nennt, Public Goods, diese Art von öffentlicher Güter sind nicht von der Art und Weise, dass man Berufsgruppen günstig damit beauftragt, diese Güter zu produzieren. Also anders als die Schusterinnung, möge es mir verzeihen, dass ich jetzt immer bei den Schustern bin, aber anders als bei der Schusterprofession, die damit natürlich operiert, dass es ein gängiges, ein erfolgreiches Geschäftsmodell ist, Schuhe auf irgendeine Art und Weise zu erzeugen, zu verkaufen, Geld dafür zu kriegen, mehr Schuhe zu produzieren und so viel, und in diesem Rahmen einer Marktwirtschaft werden mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit so viele Schuhe produziert werden, wie die Leute brauchen. Und was heißt brauchen? Brauchen heißt, sie sind bereit, Geld in die Hand zu nehmen für Schuhe, die so viel kosten, dass dass einerseits das Material gedeckt ist und dass andererseits die Arbeit gedeckt ist und dann noch ein kleiner Profit dabei ist, der aber nicht so hoch ist, weil wenn er zu hoch ist und wenn die Schuhe zu viel kosten, dann passiert erstens was, dass weniger Leute Schuhe kaufen und zweitens, dass ein Konkurrenzunternehmen kommt und das ein bisschen billiger die Schuhe verkauft. Also diese elementaren Tatsachen der Marktwirtschaft, die im Schuhgeschäft und in vielen anderen Geschäften funktionieren, funktionieren in der erwünschten Weise nicht mit öffentlichen Gütern, also die Betreuung von Autobahnen oder sagen wir mal Eisenbahnlinien ist ein eklatanter Fall dafür natürlich, oder Post ist ein eklatanter Fall. Und da sehen Sie auch gerade, in welcher Umbruchsituation wir sind. Es gibt keinen wirtschaftlichen entscheidenden Grund für eine Bahnlinie ins Traisental, dass du sozusagen, es gibt im Traisental leben zu wenige Menschen, um es rentabel sein zu lassen, dass man von im Traisental eine Bahnlinie, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber es ist sozusagen ein pures, aus der Luft geholtes Beispiel, um dort Schienen einzurichten, die ganze Infrastruktur einzurichten. Dort nicht. An der Westbahn natürlich. Das heißt, die Logik des privaten Wirtschaftstreibens erzeugt eine ausgesprochen fragmentierte Form der öffentlichen Infrastruktur zum Beispiel. Und das ist der Grund, das ist nicht der Grund, aber sozusagen zur Zeit, in der die Eisenbahnen gebaut worden sind, gab es noch nationalstaatlich planungswirtschaftliche Initiativen von ganz anderer Art. Aber wenn man das heutzutage so entstehen lässt, im Zusammenhang mit der Privatisierung, Post ist dasselbe, nicht? Warum soll nach Unterhautzenthal die Post einmal im Tag ausgeliefert werden, wenn dort nur 25 Haushalte sind? Die müssen halt leider eine Woche warten. Und die Schwierigkeit ist die, warum ist das unerwünscht? Einerseits aus Gründen von sozusagen von staatsbürgerschaftlicher Gleichberechtigung und Moral. So können Sie schon argumentieren, was haben die alten armen Leute aus Unterhautzenthal getan, dass sie eine Woche warten müssen. Aber der mindestens so wichtige Grund ist, dass sich das auch wirtschaftlich nicht wirklich rechnet, weil wenn Sie gebrochene Kommunikationssysteme haben, das ist so ähnlich wie wenn Ihnen Ihr Internetanschluss zweimal am Tag zusammenbricht, dann werden Sie keine richtige Freude am Internet haben, dann werden Sie nicht die Möglichkeiten nutzen, dann wird das nicht kreativ werden, dann kommen Sie nicht weiter, dann wird an dieser Stelle die Entwicklung blockiert werden. Das gilt natürlich auch für den Quelleversand. Und darum gibt es nicht und für den Quelleversand und für alle Konkurrenten und für das Steueraufkommen. Und darum gibt es eben gute Gründe dafür, da wollte ich jetzt hinkommen, dass es öffentliche Güter gibt durch die sozusagen nicht durch Mittel der Privatwirtschaft, sondern als eine Initiative des jeweiligen Staatswesens. Also der Rahmen, in dem das stattfindet, ist natürlich der Nationalstaat. Nicht umsonst Eisenbahnen, Fluglinien, Postsystem, alles das ist entstanden auf der Basis der 19. Jahrhundert konsolidierten Nationalstaaten. Und diese Nationalstaaten haben sich also insbesondere die Wissensproduktion, nicht nur die Post und die Bahn, sondern auch das Bildungswesen natürlich, als Anliegen der öffentlichen Interessen definiert.
Also ich glaube, dass Ihre Argumentation sicher richtig ist, aber zum anderen auch genau das Problem darstellt, das alle öffentlichen Einrichtungen haben. Also wenn er dann einmal ansetzen darf beim Schuhfabrikanten, wer glaubt, es geht nur darum, möglichst billige Schuhe herzustellen, der irrt sich, weil es geht auch darum, ein gewisses soziales Kapital zum Beispiel damit zu verkaufen. Ich kriege zum Beispiel nur einen Job heutzutage, wenn ich teure Schuhe mir leisten kann, zu einem Büro hingehen kann quasi und dort ein gutes Bild machen kann. Ein Computer zum Beispiel gehört mittlerweile auch schon zu Subsistenzgütern. Und da geht es nicht darum, sind die möglichst billig, sondern welchen sozialen Wert haben die oder verleihen mir die diese Schuhe. Und genauso kann man auch eben argumentieren, wenn es darum geht, die Universitäten zu verändern. Also es wird genau eben so gedacht, okay, möglichst Zugänglichkeit, möglichst Adaptierbarkeit weltweit, möglichst das Ganze so rational und rationalistisch anzugehen, wie es geht und so ökonomisch auch. Aber hat nicht genau das die Folge, dass dieses soziale Kapital verloren geht. Ja? Wenn ich mir jetzt die ETH in Zürich anschaue zum Beispiel, da geht es überhaupt nicht darum, dass das Ganze irgendwie günstiger gemacht wird oder sonst irgendwie, damit Leute partizipieren können, sondern da geht es darum, dass ich, wenn ich rauskomme, einen gewissen Status habe. Genauso kann man das umlegen auf die Bahn. Ja, es geht der Bahn nicht so schlecht, weil sie nicht billig genug ist oder es fahren nicht genug Leute, weil die Bahn so billig ist, sondern es fahren so wenig Leute, weil die Bahn nicht wirklich eine Alternative darstellt. Würde ich die Bahn attraktiver machen, dadurch, dass ich zum Beispiel WLAN-Netze dort einbaue, damit irgendwelche Geschäftsleute mit der Bahn fahren können, dann würde es sich wahrscheinlich auch auszahlen, mehr Bahnstrecken auszubauen. Und das ist eine ganz andere Überlegung, weil es rein diese Günstigkeitsvariante quasi. Also ich hoffe, der Punkt ist jetzt ein bisschen rübergekommen. Aber es gibt ganz einfach einen großen Unterschied zwischen Schuhen, die ich verkaufe und die billiger sind als die Konkurrenz und hin und her, und Schuhe, die einen gewissen sozialen Wert auch dazu vermitteln. Und das sollte man bei Universitäten genauso wie bei der Bahn zum Beispiel auch mitbedenken, dann würden sie wahrscheinlich viele Probleme lösen lassen.
Also soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, sind es eigentlich zwei Punkte, die beide wichtig sind. Der eine Punkt ist das, woran ich dann gleich weitermachen werde. Die Logik von dem, was ich dargestellt habe, ist ja genau die, dass man sagt, wir wissen jetzt, was mit der Bahn und mit der Post etc. passiert. Wie schaut das jetzt bei Universitäten aus? Das ist der Inhalt dieses Exzerpts von Coven. Und der Hinweis, den ich machen möchte, ist zunächst einmal der, also an den Universitäten ist die Krise auch schon angekommen, und damit müssen wir uns beschäftigen, und das ist das Problem der postakademischen Betrachtungsweise. Also wenn man sich die Universitäten, die Akademien, wie sie heißen, vorstellt, als die Spätfolge dieser platonischen Institutionen, die gegen die Sophisten etabliert worden sind, dann stehen wir heute vor der Sache, dass die Sophisten wieder mal ganz kräftig sich zu Wort melden und dass wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist das, was der Robert Coven sagt, worauf ich dann auch gleich kommen werde. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist ein wichtiger, der allerdings eine zusätzliche Komplikation reinbringt, von der ich tatsächlich noch nicht geredet habe. Und das ist, würde ich mal sagen, der, dass in unserer Gesellschaft wir weit, weit weg sind von Subsistenz, von elementaren Bedürfnissen, die erfüllt werden, wie zum Beispiel, dass ich was brauche, damit man nicht kalt ist, sondern, habe ich nichts, ich brauche was, wo hier das entsprechende Logo draufsteht. Ja? Das ist eine unglaublich interessante und wichtige Geschichte. Ich brauche nicht einfach Schuhe, sondern die Schuhe müssen gut ausschauen für die Jobbewerbung, wie Sie sagen. Das ist jetzt eine Situation, die man mit, wie soll man das sagen, also ein erster Approach dazu ist, dass hier soziales Kapital, wie Sie sagen, und was ist soziales Kapital? Das sind Wissensinhalte eigentlich. Das sind Einstellungen und Einschätzungen und Kenntnisse, die jetzt nichts zu tun haben damit, dass mir kalt ist, sondern die etwas damit zu tun haben, dass wenn ich jemanden, der ein solches T-Shirt trägt, weiß, der hat viel gezahlt, damit er das kaufen kann. Und damit schätze ich ihn sehr oder aber werte ihn ab. Also eine Form der durchaus wirtschaftlich wirksamen Einschätzung von Konsumgütern, die sich nicht auf das Materielle bezieht, sondern die sich auf Wissenszusammenhänge bezieht. Das ist auf jeden Fall richtig und führt zum Beispiel, wenn ich es also im Rahmen der Open Source Betrachtung sehe, führt zu solchen Phänomenen, die ja auch was, also die durchaus positiv und negativ sind, die auch etwas zu tun haben mit Solidarisierung. Also wenn jemand ein Obama-T-Shirt trägt und daran erkannt werden kann und dann trifft man sich und sagt, hallo, du bist offenbar auch für Obama, dann hat ja dieses soziale Kapital, was da dahinter steckt, auch gemeinschaftsbildende und zusätzliche Funktionen. Und man kann sagen, dass das natürlich, seit es Herrschaftsstrukturen in der Gesellschaft gibt, immer schon im Spiel war, dass das aber in einer massiv vernetzten Wissensgesellschaft, die noch dazu eigentlich, sagen wir mal, für ein Drittel eine Überflussgesellschaft ist und diese Überflussgesellschaft Verhaltensweisen produziert, die also weit über das hinausgehen, was elementare Wirtschaftszusammenhänge sind, dass das ein extra zu berücksichtigen ist, gebe ich einfach zu. Aber ich habe jetzt, dazu habe ich nicht mehr zu sagen jetzt eigentlich. Aber als Hinweis bin ich dankbar. Ich gehe zum Robin Cohen über Universities and Knowledge Society und bin jetzt dort, wo ich das letzte Mal gewesen bin, mit diesem Zitat, The University of Culture is no more. Das ist er ist Wissenssoziologe, muss man sagen, das ist seine Diagnose dessen, was passiert in einer Welt der Privatisierung von Staatsinitiativen. Die großen staatlichen Museen ist ein Punkt, nicht? Fluglinien ist ein anderer Punkt. Diese großen Elefanten, Staatselefanten, die wenn man Elefant sagt, ist natürlich auch schon eine Wertung drinnen, die nicht ganz unproblematisch ist, die privatisiert werden, zu denen auch die Universitäten gehören und zum Beispiel, also um es an der direkten Problemstellung anzuknüpfen, es ist ja ein bisschen so, das ist ja auch ein bisschen ein loser Vergleich, aber Ich kann mich noch gut erinnern, da war die österreichische Bundesliga, so hat sie damals noch geheißen beim Fußball, da war das wichtig. Da ist das, worüber man gesprochen hat. Das sind auch hauptsächlich Österreicher gewesen, die dort gespielt haben. Das hat einen beschäftigt. Da war es nicht so, dass an jedem Montag die deutsche Bundesliga, die englische Bundesliga, die italienische Bundesliga entsprechend in den Zeitungen gewesen ist. Und UEFA Cup hat sowas für Ähnliches vielleicht gegeben, aber die Champions League hat es genau nicht gegeben und die entsprechende Fernsehstruktur hat es auch nicht gegeben. Das heißt, wir sind im Zusammenhang mit den Fußballclubs in einen Internationalismus hineingeraten, der vor 30 Jahren schlicht und einfach noch nicht vorhanden war. Das sage ich jetzt deswegen, weil es University Rankings gibt. Diese University Rankings von Times Higher Education Supplement oder von Shanghai haben Sie auch schon gehört und es ist ganz unausweichlich, dass sie an der Stelle auch affiziert werden davon. Und was sind University Rankings? Das sind sozusagen verschiedene Parameter, die für die ganze Welt gelten sollen und die jetzt von entsprechenden selbsternannten Prüfungsinstitutionen angewendet werden, um Hunderte von Erziehungsinstitutionen mehr oder weniger per Satellitenview einzuschätzen. Also eine Punkteliste, das University Ranking ist in einer Weise, wenn ich es jetzt mal polemisch sagen möchte, ungefähr so genial, wie wenn man eine weltweite Einschätzung aller Fußballclubs unternehmen würde. Ja. Also sicherlich Arsenal oder Real oder so wäre dann am Anfang und das ist so ähnlich wie Harvard, Cambridge und Princeton oder solche Sachen. Natürlich, das sind die Institutionen, wo das meiste Geld ist, das meiste Prestige ist, das lässt sich sozusagen durchaus in beiden Fällen lässt sich das ausmachen. Also das heißt, es gibt Kriterien im Fußball und im akademischen Bereich, wo man sozusagen olympische Spiele machen kann, wenn Sie so wollen. Ja? Das ist ungefähr so aussagekräftig wie die Medaillenliste der Olympischen Spiele. Da haben wir sozusagen, das sind die meisten Menschen, die sind, das sind in bestimmten Sportarten sind die meisten Menschen unterwegs und die strengen sich am meisten dafür an und die kriegen auf diese Art und Weise die entsprechenden Medaillen zusätzlich einer Nationalhymne. Was das mit Sport zu tun hat, ist eine offene Frage und ist ja eine Frage, die immer wieder sozusagen gestellt wird. Was das University Ranking mit Wissenschaft zu tun hat, ist eine ähnliche offene Frage. Da will ich jetzt nicht genau drauf eingehen. Mein Punkt ist, dass wir in einer Betrachtungsweise drin sind, wo das beinahe unausweichlich als eine Sichtweise eingeführt wird und ja überhaupt nicht negativ nur alleine. Also ich bin fest davon überzeugt und Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich spreche, auch, dass wir natürlich zum Beispiel darauf hinwirken müssen, dass dass Studierende der Universität Wien auch ins Ausland gehen, dass wir hier Leute aus dem Ausland haben, dass es eine, dass die Möglichkeiten, die Bologna an dieser Stelle, der Bologna-Prozess eröffnet, dass das Möglichkeiten sind, die uns allen miteinander helfen. Das sind jetzt alles Indizien dafür, dass diese University of Culture, also als Staatsinstitution und als ein gesicherter akademischer Angebotsprovider, dass das so nicht mehr geht. Und das ist verbunden mit dem, um jetzt auf den Robin Cohen zurückzukommen, das ist verbunden mit einer Veränderung der Vorstellungen und der Theorien über die Erzeugung von neuem Wissen, die sich auch auswirkt in größere Wirtschaftskapazitäten. Denn die alte, also wie er das ironisch sagt, the bad old theory, In the bad old days, innovation was viewed as a linear process and was described using the linear model. The general idea was that basic research and development provides the foundational knowledge for applied research and development, which provides the foundational knowledge for innovation, which then becomes a good to be diffused to users. Also linear deswegen, weil es gibt Grundlagenforschung, dann gibt es angewendete Forschung. Die angewendete Forschung führt zu Innovationen auf der Basis von neuen Grundlagen. Und das, was dann diese Innovationen bewirken, ist Produkte, die auf Marktebene verkauft werden. Und in diesem linearen Modell ist die Rolle der Universitäten klar. It was to do the basic research and development, thereby providing the foundational knowledge, information, data, instrumentation and so on which the entire rest of the innovation edifice was built. Das ist die schöne alte Vorstellung, dass wir hier in einem wirtschaftsfreien Raum über Dinge, die wir nach nicht kommerziellen Regeln betreiben, sitzen und dennoch produktiv sind, weil wir am Anfang dieser Innovationskette stehen. Nun ist das natürlich immer wieder auch problematisch gewesen und in Frage gestellt worden. Und es ist klar, dass an einer technischen Universität oder an einer naturwissenschaftlichen Universität die Verhältnisse zwischen Grundlagen und Anwendungen sehr anders ausschauen als an einer bildungswissenschaftlichen oder philologischen vielleicht. Aber im Prinzip kann man doch sagen, dass das eine wichtige Denkweise gewesen ist. Und dieser Denkweise hält er entgegen, dass man nach durchaus empirischen Untersuchungen, wenn man sich genauer ansieht, was, wie er es nennt, National Innovation Systems sind. Die empirische Untersuchung von National Innovation Systems ergibt, dass das bei weitem nicht so einfach ist, sondern es geht alles durcheinander, sozusagen. Also an die Uni, Sie haben als bestes Beispiel, nicht das beste Beispiel, als ein schönes Beispiel, würde ich sagen, diese Vorlesung. An der Uni taucht plötzlich in der Philosophie eine Vorlesung über Open Source auf. Das hat Open Source ist nicht an der Uni entstanden, ganz woanders entstanden, ist ein neuer Aspekt und kommt nun plötzlich an die Uni, wird in der Uni aufgegriffen und wird weiterverfolgt. Dasselbe natürlich mit jeder zum Beispiel theatralischen oder medientechnischen Innovation. Da sind wir in einer ähnlichen Situation, dass es Feedbacks gibt, dass es also Kanäle gibt, die alles andere als geradlinig sind und dass man darum die Rolle der Universitäten im nationalen Innovationssystem anders und vernetzter auffassen muss, in einer Zwischenabhängigkeit, in einer Reaktion, in der Fähigkeit zu reagieren auf Entwicklungen, die sich außerhalb der Uni entwickeln, wobei nicht geleugnet ist, dass die Universität bestimmte Fähigkeiten, Kapazitäten mitbringt, aber diese Kapazitäten der Universität sind nicht auf der Basis, bevor alles andere noch auswirkt, sondern sind eine Stimme in dem Konzert von Interaktionen, die an dieser Stelle zu erwarten sind und das Ganze in einem nationalen Innovationssystem. Warum kommt man jetzt auf diesen Terminus nationales Innovationssystem? Erstens kann man darin gewisse systemtheoretische Voraussetzungen finden. Zweitens aber, und das ist sozusagen die geheime Wahrheit dieses Terminus, zweitens ist das Interesse an einem nationalen Innovationssystem Natürlich dadurch gekennzeichnet, dass das die Volkswirtschaften entsprechend befördert. Dass die Nationen in einem, ich habe den globalen Zusammenhang schon genannt, die in einem globalen Zusammenhang starke Innovationssysteme haben, auf diese Art und Weise zu Entwicklungen gebracht werden, die sich am Weltmarkt durchsetzen. Also es geht nicht einfach um neue Gedanken, um Innovationen im Sinn von hat es noch nicht gegeben, sondern es geht um durchsetzungsfähige Produkte, die zum Wohlstand der jeweiligen Region beitragen. Und wenn das so ist, wenn das eine Betrachtungsweise auf diese Zusammenhänge ist, auf die Post-University of Culture Zusammenhänge ist, und das sagt der Cohen an der Stelle eben sehr deutlich, dann sollte man auch im Auge behalten, dass das möglicherweise eine vergiftete Geschenkspackung ist für die Universitäten. Denn wenn sie an in diesem nicht-linearen Modell hier eingebettet in solche Innovationssysteme sozusagen funktionieren, dann werden plötzlich ökonomische Aspekte wesentlich für die Einschätzung dessen, was Universitäten leisten. Also wenn man das Universitätsranking nimmt, dann könnte man sagen, es gibt auf der einen Seite quasi noch den Sportsgeist, den akademischen Sportsgeist, der besagt, ja, wir freuen uns, dass wir die Besten sind oder dass wir wieder 5 Plätze aufgeholt haben oder sowas ähnliches in einem jeweiligen fachspezifischen akademischen Zusammenhang. Aber es gibt in einem gewissen Maße ein bescheidenes, also so ein bisschen tragfähiges Argument für die externe Welt, die nicht akademische Welt, zu sagen, wir sind eine solche international anerkannte Institution, dass ihr uns Geld geben müsst. Ihr dürft nicht bei uns rein regieren, aber wir sind so gut, dass wir internationale Devisenbringer sind sozusagen, also die Universitäten ein bisschen hinzustellen wie die Sängerknaben, nicht? Oder sowas ähnliches. Es zahlt sich aus zu investieren, weil nach Wien kommen so und so viele Leute, um die Sängerknaben zu hören. Damit wird sozusagen nichts, kein Eingriff in die Autonomie der Sängerknaben, die dürfen singen wie nach wie vor. Sie kriegen einfach nur mehr Geld, weil sie sich gut positionieren international. Das kann man in einem gewissen Maße kann man das tun, aber es wird eher nur in Einzelfällen, also Mozart ist halt so ein Einzelfall, nicht? Wird es nur funktionieren. Bei so etwas wie der Universität Wien wird man sich schon schwer tun mit einer solchen Argumentation und ist darum konfrontiert mit Überlegungen von der Art und Weise, naja, was tut's hier? Welche Beiträge im nationalen Innovationssystem kriegen wir für unser Geld? Das ist quasi die Frage der staatlichen Unterstützung an die Universitäten und auf das lässt man sich ein im Zusammenhang mit dem neuen Modell. Also es ist nicht mehr so, altes Modell, karikaturesk verzerrt wiederum, der Rektor der Universität trifft den Wissenschaftsminister und sagt, wie viel ist dir als Minister einer Kulturnation das universitäre Ausbildungssystem wert, wenn so und so viel, und der Minister sagt, naja, ist mir schon was wert, weil das brauchen wir und so weiter, aber so viel wie das ist uns auch nicht wert. Und dann sagt der Rektor drauf, na, da sieht man wieder, was für eine Banause du bist, wir würden viel mehr für unsere Kultur brauchen. Und auf diese Art und Weise spielt sich das ab auf der Ebene des, wie viel ist uns Kultur wert. Die neue Form ist, dass dieses Gespräch so abläuft, dass der Rektor sagt, wir haben so und so viele Patente, wir haben so und so viele ausländische Studierende, wir haben so und so viele Absolventen. Wir haben unseren, wir haben, wir, wir, wir wirtschaften jetzt sparsamer. Wir werfen die Leute früher raus, bevor sie Dropout sind, damit sozusagen verursachen sie nicht so viele Kosten. Und auf die Art und Weise wird verhandelt. Genug zu diesem Thema. Die Coda, auf die der Robin Cohen hinausläuft und der Grund, warum ich Ihnen den Artikel sehr ans Herz lege. Ich habe da nur ein paar Ausschnitte reingetan. Der ganze Artikel ist oben auf einem Link auch vorhanden. Der Grund ist, dass der Robin Cohen, wie gesagt, sagt, diese Form der Neupositionierung von Universitäten ist problematisch. Aus den entsprechend angeführten Gründen und zurückgeht auf eine ursokratische, urplatonische Gedankenlinie. Genau das, was der Robin Cohen als gegenwärtiger Wissenssoziologe zur Verteidigung der Universitäten sagt, finden Sie beim Platon in den Sokrates-Gesprächen und haben wir schon mehrfach gesprochen, nämlich die sokratische Devise ist, nur ein Leben, über das man nachdenkt, ist lebenswert. Und der Robin Cohen formuliert es so: Es gibt eine Aktivität, die die Universitäten ausüben, die sich dieser wirtschaftlichen Einbettung entzieht. The activity I refer to is reflection. The university is the only place in modern society in which non-teleological reflection is institutionalized. Also nicht zweckgebundene, nicht direkt umsetzungsorientierte Verfahren, darüber sich Gedanken zu machen, was eigentlich in bestimmten Dingen passiert. Die Schuster und die Schneider sind diejenigen, die insofern zweckorientiert sind und auch nachdenken über die Zweckorientierung. Wie kann ich einen besseren Schuh machen? Während die Philosophinnen, erlauben Sie mir das eben jetzt sozusagen so banal zu sagen, die Philosophinnen diejenigen sind, die am Marktplatz sagen, brauchen wir eigentlich Schuhe oder warum brauchen wir Schuhe? Warum sind bestimmte Mechanismen und Abläufe in unserer Gesellschaft so, wie sie sind und sind die auch begründbar? Und der Robin Cohen sagt in einer sehr nüchternen Art und Weise, das ist einer der Gründe, warum ich Ihnen den als erstes einmal zeige, als einen Nicht-Philosophen, in einer sehr nüchternen Art und Weise, dass diese Art des Verfahrens, also dieses reflektive Let's Stop and Think Verfahren, die insulated both from the political process and from the market, Market jetzt im Sinn von Marktwirtschaft, dass das charakterisiert ist durch einen Anspruch auf Wahrheit. Sozusagen glatter kann man die platonische Anspruchsstellung nicht sagen. In der Akademie geht es darum, Wahrheit herauszufinden und diese nüchterne Art und Weise, wie das Engländer oft formulieren, kommt an der Stelle raus, wo er sagt, in the university setting, in principle, the truth trumps everything. Das heißt, stellen wir uns das vor als ein Kartenspiel, dann habe ich einen sozusagen ein Herz Ass, wenn ich Wahrheit habe. Und er sagt, das ist lexicographically preferred. Also wenn man einfach eine Textanalyse macht von dem, was an den Universitäten passiert, dann schaut, wie sehen solche Diskurszusammenhänge aus und dann sieht, wie oft sagt jemand, das ist aber wahr, im Gegensatz dazu, dass sie sagt, das kostet, das kann ich aber gut verkaufen oder das ist aber am Markt so und so viel wert, dann ist ganz klar, in der völlig empirischen Beobachtung dieser Diskussionssituationen spielt Wahrheit die Rolle eines Trumpfs. Klarerweise ist es so, dass Wahrheit nicht garantiert ist an der Stelle und manche Leute sagen, etwas ist wahr, was sich dann widerlegen lässt oder sowas ähnliches. Das ist ganz klar. Es geht nur darum, dass dieser Diskurs über Wahrheit, der vom Design her eben herausgenommen ist, in der klassischen platonischen Art und Weise, für den Robin Cohen noch immer etwas der Universität eigenes und charakteristisches ist. So viel zu dieser Spätfolge, um also eine herzustellen, sozusagen eine Verbindung herzustellen zur Gegenwart, ein Brückenschlag sozusagen. Letzter Text im Zusammenhang mit dem Brückenschlag. Ich habe Ihnen einen Verweis zur Verfügung gestellt von einer Online-Broschüre der Universität Tübingen. Attempto heißt es, Nummer 22. Die heißt In der Defensive, wie steht es um die Geisteswissenschaften? Und der Titel sagt schon, dass das ein ähnliches Problem ist. Die Geisteswissenschaften als Beschäftigungen in diesem Sonderbereich sind in der Defensive, müssen sich ausweisen, nachdem sie nicht mehr so viel wert sind, unter Anführungszeichen jetzt. Und einen, das können Sie sich separat ansehen, wie die einzelnen Geisteswissenschaften darauf reagieren. Gedankenkette, die ich herausgehoben habe davon, ist eine von Ottfried Höffe, der da drin einen Artikel hat vom Nutzen des Nutzlosen und der eine ausführlichere Version davon, dieses selben Themas, dieser Präsentation, auch an einem Dies Facultatis unserer eigenen Fakultät vor, muss 4 Jahre gewesen sein oder sowas, gegeben hat. Der Artikel ist auch in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie publiziert. Die Überschrift sagt es schon sehr deutlich, worum es geht. Er hat ein Bewusstsein über die Rechtfertigungspflicht der Philosophie und der Geisteswissenschaften in diesem neoliberal geprägten, globalisierten Zusammenhang und seine Strategie darauf konstruktiv, aggressiv sogar zu reagieren, ist zu sagen, der Nutzen dieser Nutzlosigkeit ist durchaus vorhanden. Es geht nicht einfach so zu sagen, da gibt es das nützliche Wirtschaftsleben und dann gibt es die Nutzlosigkeit und da können wir einsparen, sondern er weist darauf hin, dass diese quasi Nutzlosigkeit, diese kritisierte, angesprochene Nutzlosigkeit eine Dimension diffamiert, die sehr nützlich ist, die einen hohen Nutzen hat, nur nicht dieselbe Art von Nutzen, die wir in den Wirtschaftszusammenhängen kennen. Sie können sich das eigens durchlesen. Ich werde das jetzt nicht in der Breite vorstellen. Was ich allerdings lesen möchte, weil es für diese Bogenfunktion interessant ist, die man von Philosophen und Philosophinnen erwartet, dass er mit dieser seiner Argumentation sich solide in den Zusammenhang mit der antiken athenischen Philosophie stellt. Der Gefahr einer Instrumentalisierung treten Philosophie und Geisteswissenschaften mit ihrem Selbstverständnis als Artes Liberales, als freie Studien entgegen. In einer ersten Bedeutung sind sie frei, weil sie einem dogmatischen und autokratischen Denken widersprechen und weil sie, statt sich auf die eigene Kultur und Epoche zu fixieren, kulturelle Offenheit und Toleranz fördern. Eine zweite Bedeutung von Freiheit tritt im Studium Generale und in Senior-Universitäten zutage. Die Veranstaltungen stehen personenoffen, die sich zumindest vorübergehend dem Zwang zur Erwerbsarbeit entziehen. Die dritte, sachlich aber primäre Bedeutung, erinnert an die griechischen Wurzeln. In der Antike heißt frei Eleutheros, wer sein Leben nicht auf den Tausch funktionaler Beziehungen verkürzen lässt, es vielmehr um seiner selbst willen führt. In diesem Sinn sensibilisieren die Philosophie und die Geisteswissenschaft für Dinge, für die sich auch unter Verzichten zu engagieren lohnt, für so wesentliche Dinge wie Gerechtigkeit, Moral, Literatur, Musik, bildende Kunst, Architektur und das eigenständig kritische Denken, die Philosophie selbst. Das wird, ich weiß es nicht, wie eine Diskussion verlaufen würde, in der wir jetzt darüber reden, was Sie mit dieser Perspektive machen. Ich will sie jetzt hier auch nicht neu und extra aufrollen. Das dient mir hauptsächlich mal, Ihnen zu demonstrieren, dass die Philosophie sich sozusagen wie klug und doppelt gedreht auch immer in den Bereich, der vom Sokrates, Platon angesprochenen Sondersituation, Extrasituation begibt. Um es nochmal vielleicht in dem Bild zu sagen, das ich hier oben dargestellt habe, erinnern Sie sich, ich habe die Alternative zwischen Sophisten und Philosophen so charakterisiert, dass ich gesagt habe, die Sophisten und die Philosophen haben ein ähnliches Problem. Das Problem ist, dass wir in einer demokratisierten, von Laienrichtern charakterisierten Sozialsituation noch einmal vor der Frage stehen, gibt es jetzt unter den Laienrichtern welche, die es ein bisschen besser können? Gibt es Experten für Laienrichter? Und die Sophisten haben darauf so geantwortet, dass sie gesagt haben, das koppeln wir zurück auf den Markt und die Experten für die Laienrichter sind diejenigen, die wir ausbilden. Wir haben einen Anspruch, eine Ausbildung nach den Gesetzen des Marktes für die Experten, für die Laienrichter, sprich für die entsprechend effektiven Rechtsanwälte, die dazu führen, also die dir verhelfen, dass du durch die Verfahren gut durchkommst. Darauf haben die Philosophinnen geantwortet, ja, ich sehe eine Notwendigkeit, die Laienrichter zu erleuchten. Man kann es nicht auf dem einen Level lassen. Die Laienrichter müssen selber auch Qualitätsstrukturen entwickeln, um so zu sagen. Aber diese Qualitätsstrukturen der Laienrichter, die findet man in den Laienrichtern selber. Da brauchen wir können wir keine Sophisten brauchen, aus bekannten Gründen, sondern wir brauchen einen Bildungsprozess. Das wäre jetzt der Weg sowohl zu Platon als auch zu wesentlichen Traditionen der traditionellen Philosophie. Wir brauchen einen Bildungsprozess der Menschen, die alle gleichberechtigt Laienrichter sind. Und dieser Bildungsprozess, das habe ich so noch nicht gesagt, aber das steckt sozusagen im Hintergrund meiner ganzen heutigen Argumentation, dieser Bildungsprozess wird fokussiert in den philosophischen Ausbildungsinstitutionen, also in der sokratischen Wahrheitssuche, die institutionalisiert ist in der Akademie und in weiterer Folge in Universitäten, speziell in Geisteswissenschaften, findet sich dieser Bildungsgedanke, der Qualifikations- und Expertisengedanke drinnen. Und was ich alles heute gesagt habe darüber, dass in Universitäten heute auch noch so ein Anspruch steckt, weist darauf hin, dass wir uns in einem gewissen Kontinuum bewegen. Gut, das zu den Spätfolgen und zu der Brückenfunktion?
Also die Philosophie gefällt sich ja immer in dieser Meta-Rolle, ne? in dieser übergeordneten Rolle, in dieser überschauenden Rolle, aber das Paradoxe dran ist, dass sie ja doch dann immer wieder zurückgeholt wird auf diese auf diese Muster des Effektiven, auf die Muster des Ökonomischen und hin und her. Wie soll man das überhaupt machen? Sollte nicht dann die Philosophie eine vollkommen andere Institution darstellen, quasi? Wie kann man das lösen, dass die Philosophie dieser Meta-Rolle nicht verlustig geht, dass ihr die nicht entzogen wird?
Ja. Das ist zentral. Das, was Sie da sagen, ist etwas, was mich schon lange beschäftigt. Und meine Darstellung der Entstehung der Philosophie ist auch dadurch geprägt, dass ich deutlich machen wollte, wie kommt es dazu, dass die Philosophie diese Meta-Rolle einnimmt. Das ist nicht einfach Hochnäsigkeit, um es einmal so zu sagen, oder Elitismus, sondern ich wollte Ihnen, also ein Teil des Grundes dafür, warum ich Ihnen das alles so ein bisschen kleinteilig erzählt habe beim Sokrates, ist, um deutlich zu machen, aus welcher Problemstellung das eigentlich kommt. Also ich habe es, ich glaube, das letzte Mal hier auch so, schon gesagt, nicht? Es gibt die Diskrepanz von Fachwissen und Flachwissen, und wenn wir politisch der Auffassung sind, dass wir uns auf Flachwissen stützen müssen und nicht auf eine Expertenhierarchie, dass unsere Regierungen nicht die Regierungen, also das Wirtschaftsministerium soll nicht vom Nobelpreisträger für Ökonomie und das Gesundheitsministerium nicht vom Nobelpreisträger für Medizin geleitet werden. Nicht? Das ist ein entscheidender Punkt. Es gibt natürlich politische Modelle, und in der Ärgerlichkeit über den politischen Prozess hört man das auch recht oft, zu sagen, warum gibt er dort nicht die Fachleute hin? Ja? Ich meine, wenn wir schon einen medizinischen Nobelpreisträger haben, warum machen wir nicht zum Gesundheitsminister? Ja. Was Dümmeres kann man sich nicht vorstellen, würde ich sagen, weil die Logik, also das muss ein sehr besonderer Nobelpreisträger sein, ist nicht ausgeschlossen, aber die Logik, nach der man Nobelpreisträgerin wird für Medizin, und die Logik, nach der man ein Gesundheitsministerium richtig führt, sind dramatisch diskrepant. Das ist der Hintergrund, warum ich sage, Fachwissen und Flachwissen. Wenn wir jetzt also aus diesen politischen Gründen für Flachwissen plädieren, dann kommen wir auf die Frage, wo stecken da die Qualitäten? Was sehen wir vor, dass Flachwissen nicht die Herrschaft des Pöbels wird? Um es mal so zu sagen. Nicht? Und da haben wir keine andere Antwort in unserer Geschichte als Bildungswesen. Irgendeine Form von Bildungswesen, die dieses Flachwissen nicht nur in Richtung der einzelnen Diszipline, sondern einer staatsbürgerlichen, persönlichen, generelleren Art und Weise sozusagen verstärkt, verbessert und so weiter. In der Geschichte der abendländischen Geistestradition ist die Philosophie die Kandidatin, die erste Kandidatin. Es gibt auch andere, zum Beispiel die deutsche Klassik, die Germanistik, die Soziologie, die Bildungswissenschaften selber haben auch so ähnliche Funktionen beansprucht. Aber rein historisch und von der Systematik ist dieser Typus von Fragestellung in der Philosophie das erste Mal aufgetreten. Also Paideia ist bei Platon, um das kurz zu sagen, der Weg, wie die Leute aus der Höhle in die Sonnenumgebung geraten. Also Platon ist derjenige, der einen Mythos, eine Bildhaftigkeit erfunden hat, um diesen Prozess, diesen Bildungsprozess entsprechend zu konzeptualisieren. Und wenn das alles jetzt so ist, wie ich es gesagt habe, dann findet man sich in der Philosophie in dieser sehr sonderbaren Situation, die Sie genau richtig ansprechen, dass man immer dieses Metamoment hat, dass wir um es einmal so zu sagen, dass das sozusagen die Spezialisten für die Generalisten sind, die Spezialisten fürs Generelle, diejenigen, die sich auskennen in dem, was alle betrifft. Und das klingt ein bisschen falsch. In einer Weise klingt das einfach immer falsch. Und führt genau zu einer Attitüde von ich spreche für die Menschheit. Ich bin beschäftigt mit dem Allgemeinsten und Wichtigsten, einen guten, schönen und so fort. Das ist etwas, was mir immer neu und immer wieder Schwierigkeiten macht. Und um es an einer sozusagen für mich auch sehr prägnanten Stelle zu sagen, es gibt mehrere, das 20. Jahrhundert, die Philosophie des 20. Jahrhunderts ist eigentlich gekennzeichnet dadurch, dass die wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts sich an diesem Ding gerieben haben und damit auch versucht haben, irgendwie zur Rande zu kommen. Ich erinnere an den Traktatus von Wittgenstein, der die Philosophie so positioniert, dass die Philosophie genau diese erhabene Meta-Drüber-Kompetenz hat, nur um ihrer völlig verlustig zu gehen am Ende. In einer paradoxen Art und Weise, wo er sagt, auf der einen Seite, ich brauche die Philosophie, die über allem drüber steht, um mir einen solchen allgemeinen Überblick zu verschaffen. Und wenn ich diesen allgemeinen Überblick mir verschafft habe, komme ich aber drauf, dass diese Art von elitären über drüber stehen überhaupt nicht mehr zu dem passt, was heutzutage an Wissen vorhanden ist, an dem, was die Wissenschaften machen, an dem, was die Logik macht, und ich muss mir das vollkommen ersparen. Heidegger hat ein komplett anderes Denkverfahren eingeschlagen, aber der Titel seines letzten öffentlichen Vortrages war das Ende der Philosophie und die bleibende Aufgabe des Denkens. Das ist direkt auch als eine Antwort zu sehen auf Ihre Frage. Die Philosophie im Rahmen der platonischen Entwicklungsdiskussion als eine solche sozusagen überdrüber Konstellation ist nicht mehr festzuhalten. Es gibt eine bleibende Aufgabe des Denkens. Er charakterisiert kognitive Fähigkeiten nach wie vor als etwas Wesentliches und Wichtiges, aber es kann sich dort nicht mehr hinstellen. Es kann diese Aufgabe nicht mehr dort erfüllen, wo ich sie systematisch im Moment angesprochen habe. So, und jetzt kommt quasi der Heikelpunkt, nämlich, bisher habe ich das nur alles paraphrasiert, was Sie sagen, der Heikelpunkt ist, wie stellt sich das für uns heutzutage dar, was soll man da tun? Ich versuche es mal kurz. Einer der Gründe, warum mir Open-Source-Philosophie ein wichtiges Thema ist, weil ich glaube, dass die Verfahrensweisen im Open-Source-Bereich eine Form des Umgangs mit Wissen implizieren, die neue Standards setzt in den Themenbereichen, über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben. Das heißt, die sokratisch-platonisch Einzelwissenschaft-Fachwissenschaftssituation, die weiter fortgeschrieben werden kann bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt sozusagen dieses Konfliktpotenzial und die Philosophie als Vertreterin der Weisheit von all dem drüber, der Wahrheit haben. Diese ganze Art der Wissensgenerierung zwischen Finanz und Wahrheit, sagen wir mal so, die wird gehörig unterlaufen durch das, was im Open-Source-Bereich geschieht. Und das kann, das ist jetzt das, worauf ich hinaus will, also durch Ihre Frage wäre ich quasi veranlasst, Ihnen einen kleinen Ausblick zu geben, wohin ich kommen werde. Das veranlasst jetzt einen nochmaligen Blick auf die Rolle der Massen in der Gestaltung von Wissen. Also, wie ich gesagt habe, Flachwissen. Flachwissen geht im klassischen Modell nur so zu vertiefen, dass man diese Bildungssysteme, von deren Problematik wir gerade gehört haben, berücksichtigt, sozusagen in die Sache einbaut. Wenn es andere Art von Bildungssystemen gibt, wenn es Bildungssysteme gibt, in denen die Tätigkeit der Massen nicht über den wahr-falsch, nicht über diese Art von wahr-falsch, von kostet nicht, von Grundlagenwissenschaft und angewandter Wissenschaft läuft, sondern wenn da andere Dinge passieren, in denen Prozesse möglich sind, die niemals vorher möglich gewesen sind, von Interaktion, dann kann die Philosophie auch anders dastehen. Dann ist sozusagen der Beitrag, den die Philosophie leistet, nicht ein Beitrag, der basiert auf dem entweder ich koste was oder ich bin wahr, sondern dann kann man sich neu überlegen, in welcher Rolle, aus welcher Seite, welche Beiträge über Wissen die Philosophie an der Stelle einbringt. Dann ist sozusagen dieser systematische Spannungsbogen, das, was ich da jetzt gerade beschrieben habe, dass Philosophie, um ernst zu werden, also ich fange jetzt den Satz nochmal an, Philosophie kommt in diese Metaposition im platonischen Zusammenhang, der beschrieben worden ist, durch die Frage nach der Wahrheit im Rahmen eines Flachwissens, das auf bestimmte Art und Weise sich verbreitet. Wenn das Flachwissen anders betrachtet wird, nämlich als Kollaboration zwischen sozusagen Trägern von Wissen, Trägern von Initiativen auf einem globalen Maßstab, dann muss die Philosophie sich auch nicht mehr so in dieser Form als Metawissen positionieren, sondern dann kann sie eine andere Rolle diesbezüglich bringen. Zum Beispiel im Zusammenhang einer Argumentationstheorie, woran ich natürlich denke, sagen wir mal, wovon ich am meisten geprägt bin in dem Zusammenhang, ist dann der spätere Wittgenstein, der Einzige ist, nach meiner Auffassung, der diese Konsequenz eigentlich wirklich schon vollzogen hat, der gesagt hat, Philosophen mischen sich in alle möglichen Diskurse und tragen etwas dazu bei, dass klarer wird, worum die Leute reden. Also eine Theorie der Argumentation, eine Theorie der Wittgensteinsche Ausdruck ist des Übersichtlichmachens, eine Bewusstheit, also so könnte man die Tendenz der klassischen Philosophie, die darin liegt, unter dem Titel Wahrheit, Einsichten zu definieren, zu Schlussfolgerungen zu kommen, zu Betrachtungsweisen zu kommen, die nicht empirisch wissenschaftlich verankert sind, sondern die im Reflektieren verankert sind. Also die darin verankert sind, dass wenn ich mich zurückziehe aus dem Tagesgeschäft, wenn ich mich zurückziehe aus dem, was mich jeweils neu interessiert und affiziert, dass ich an der Stelle zu Mustern komme, zu Betrachtungsmustern, zu Argumentationsmustern, zu Unterscheidungsmustern komme, die in sich selber einen Wert haben, die etwas zu tun haben mit, letztlich lebt man nicht um irgendeines Effekts willen, sondern letztlich lebt man um seiner selber willen. Das ist eine Sache, die beim Wittgenstein durchaus stark ist. Und die Frage, die Sie stellen, schaut es dann irgendwie so aus, dieses für sich selber leben, nicht stilisieren als eine großartige Kulturleistung, die uns hinaufkatapultiert über alle anderen, die nicht wissen, dass das eigentlich das Ziel unseres Lebens ist und die einfach so verblendet sind, dem schnöden Mammon nachzujagen, um nicht ein bisschen sozusagen lustig zu machen darüber, sondern die in eine diese Kenntnis des Reflexionsprozesses und des Klärungsprozesses einzubauen in einen neu geordneten Bildungsprozess, der jetzt kein platonischer Bildungsprozess mehr ist in diesem klassischen Sinn, dass das ein Weg geht, ein Weg, dass es einen Weg gibt von unten ist die Höhle und da hat man die Schatten und dann muss man verschiedene Schritte unternehmen und dann ist man draußen und hat die Sonne. Ne? Das macht der Platon auch. Also es geht quasi darum, das ist keine antiplatonische Geschichte. Die Pointe beim Platon im Höhlengleichnis besteht ja unter anderem darin, dass wenn die Person gesehen hat, dass es eine größere Helligkeit und Freiheit draußen gibt, dann geht er wieder zurück in die Höhle und erzählt dann dort von seinen Erfahrungen. Und die Metaposition der Philosophie, die Sie ansprechen, ist in dem platonischen Höhlengleichnis genau darin erfasst, dass wir jetzt in der Höhle Leute haben, die sagen, aber ich war schon draußen und ich sage euch jetzt, wie es draußen ist und damit einen strukturellen, konstitutiven Vorteil gegenüber allen anderen beanspruchen und in der platonischen Logik unweigerlich beanspruchen müssen, weil sonst bringt er die Leute dort nie heraus. Ja? Das ist dieser Dualismus, der da drin eingebaut ist. Nicht? Wenn es einen anderen Weg gibt, aus der Höhle rauszukommen, man muss es ja wirklich nicht nur platonisch nehmen. Man könnte sich ja zum Beispiel vorstellen, dass sich diese Leute in der Höhle, wenn sie sitzen und die Schatten anschauen, mal gegenseitig anstoßen und sagen, ist dir da nicht erst ein Widerspruch aufgefallen? Wie heißt der Film? Wie heißt der Film, wo die Fernsehwelt simuliert wird? Wo der eine Typ Truman Show, richtig, die Truman Show. Ne? Truman Show könnte man sich an dieser Stelle sozusagen als ein sehr schönes Bild nehmen. Der Typ von der Truman Show kommt auf Widersprüche in der ihm vorgespielten Realität drauf. Wenn das 15 solche Typen sind, dann ist ja vorstellbar, dass die jetzt langsam ihre Widersprüche miteinander vergleichen und drauf kommen. Also irgendwas passt da nicht. Und dann brauche ich nicht die eine Person, die darauf geht und dann wieder runter geht und an dieser Stelle so singulär ist, sondern dann könnte es sein, dass die nach und nach drauf kommen, dass es hier Verbesserungsbedarf gibt, dass die Erkenntnissituation, die sie haben, eine schattenhafte Situation ist und dass die gemeinsam, da muss ich dann nicht auch mit so drastischen Brüchen, da muss ich nicht sozusagen mit so drastischen Brüchen operieren, sondern dann könnte ich operieren, dass es eine Gruppe von Leuten ist, die unterwegs sind und während sie unterwegs sind, ihr Wissen miteinander vergleichen, damit sie weiterkommen, ohne die Höhle und die Sonne zu berücksichtigen.
Das ist alles sehr schön. Aber es geht ja nicht um einen Einzelnen quasi, der da jetzt irgendwie geläutet werden muss oder der da was machen könnte, sondern mittlerweile hat sich ja alles institutionalisiert und der Markt zum Beispiel hat eine Eigendynamik und hin und her. Und genau gegen diese Eigendynamik kann dieses platonische Höhlengleichnis eigentlich gar nichts machen. Also auch wenn derjenige dann runtergeht und die Leute zu läutern versucht und zum Licht hinzubewegen oder zum Erkennen der Widersprüche oder was auch immer, so gibt es trotzdem schon Machtstrukturen, Eigendynamiken, die sich einfach nicht mehr aufdröseln lassen.
Ja. Sie geben mir lauter gute Stichworte. Dieses Stichwort führt mich nun wirklich genau auf die nächste Seite, weil die Wahrheit von dem, was Sie sagen, ist unbestritten und die Attraktivität der Open-Source-Bewegung besteht darin, dass sie auf eine sehr, scheint mir überzeugende Art und Weise in Erinnerung ruft, dass es Wirkungsfaktoren gibt, in unserer Gesellschaft Wirkungsfaktoren gibt, die zumindest in bestimmten Regionen zunächst einmal genauso effektiv und wirksam sind, wie die Marktmechanismen und die Nicht-Marktmechanismen unterliegen. Das ist die Pointe an der Stelle. Also ich bin eben sehr dankbar für das Höhlengleichnis gewesen, weil für dieses Höhlengleichnis genau die Infrage, genau das gilt, genau die Bedenken gelten, die Sie angesprochen haben. Das ist ja eine Variante von dem, was ich versucht habe zu sagen im Zusammenhang, im Anschluss an Cohen. Diese ein wenig bedroht melancholische Einstellung, die sich in der Defensive, nicht, sozusagen auch im Titel wieder zeigt, die wird durch einen Aspekt erweitert, den man sich nicht hätte bestellen können, der einfach stattgefunden hat. Das ist ein Überraschungseffekt und das ist der Effekt, um es ganz kurz zu sagen, dass im Bereich der Softwareentwicklung, die eine Zentralstrategie des 21. Jahrhunderts ist, eine Strategie, die gesamte Entwicklung der Welt und auch der Weltwirtschaft bestimmt, dass sich in diesem Bereich etwas ereignet hat, was mit Wirtschaft nur am Rande zu tun hat, was nicht nach den Wirtschaftsregeln geht. Und das hat zunächst einmal weit, weit weg von, nicht weit weg von Philosophie, interessanterweise. Also ja und nein. Also die Philosophie hat, wie ja schon auch bemerkt worden ist hier, hat zumindest den rhetorischen Rahmen abgegeben und wenn Sie sich anschauen, ich habe Ihnen, also was ich jetzt gemacht habe, ist einerseits hier einen Titel Akademiekloster Handwerk zu schreiben, in dem passiert Folgendes. Ich habe Ihnen zwei Belegpunkte gegeben, die im Sinne eines Blicks auf die gegenwärtige Literatur, den Zusammenhang von Linux jetzt insbesondere, speziell Linux und Open-Source-Bewegung und dieser griechischen Vorgeschichte terminologisch nachzuvollziehen gestattet. Das eine ist die Hacker Ethics and the Spirit of the Information Age von Pekka Himanen, der bezieht sich gerade ganz ausgesprochen auf Platon und Sokrates als einen Hintergrund zu dem, was er dann expliziert mit der Open-Source-Bewegung. Und das zweite ist eben das jüngste Buch von Richard Sennett, das Handwerk heißt, The Craftsman. Und in diesem Buch zieht Richard Sennett die explizite Verbindung zwischen den griechischen Handwerkern, also den beliebten Schustern, und Linux. Also er weist darauf hin, dass die Form von Bastelei, eine Form von materialorientierter Kompetenz, die etwas zu tun hat damit, dass man eine Sache gut machen will. Also so wie, das ist Handwerk in dem noch einmal ein bisschen traditionell verstaubten Sinn von ein Handwerker, der geht liebevoll um mit dem Material, mit der Aufgabenstellung, der eine Tischlerin, um was anderes zu sagen, oder eine Schneiderin natürlich, haben Kompetenz und Freude an der Herstellung von Werkstücken auf der Basis einer Materialverbundenheit und einer fachmäßigen Peer-Bezugsgruppe, die vergleichsweise im industriellen Zeitalter natürlich rührend altmodisch erscheint, die aber Man kann darüber in Romanen aus dem 19. Jahrhundert noch angenehm lesen, so sowas in der Art und Weise. Das ist der traurige Aspekt. Und der weniger traurige Aspekt, sozusagen der Uplifting-Aspekt, ist jetzt der, der darin liegt, dass man darauf hinweist, dass man sagt, naja, also diese Softwareentwicklung im Open-Source-Bereich, was mit GNU Public License passiert ist, das ist eigentlich nach diesem Muster zu sehen. Da haben Leute, die handwerklich unterwegs waren, handwerklich, das ist wirklich so ähnlich wie, sagen wir mal, die Weber, bevor sie in große Webmaschinen gekommen sind, die haben zu Hause kleine Webstühle gehabt und konnten in ihren Webstühlen Stoffe produzieren und die sind dann abgeholt worden und verkauft worden oder so. Nicht? Das war sozusagen noch überschaubar, bevor es die großen Fabrikshallen gegeben hat. So ähnlich ist es ja auch de facto gewesen. Du brauchtest einen Computer, du hast einen Computer gebraucht ab einem gewissen Zeitpunkt. Das ist nicht uninteressant. Die Großcomputer, die ursprünglich da gewesen sind, das waren natürlich Riesendinger. Das waren, bei den Computern hat es eigentlich so begonnen, dass zuerst die Fabriken da waren und dann die kleinen Hausproduktionsstätten, sprich PCs. Aber an der Basis, auf der Grundlage der folgenden Situation ist Open Source und Free Software entstanden, dass es möglich war, für einzelne Personen in ihrem Bereich Programme zu basteln, die den Standards ihrer Entwicklungsfähigkeiten entsprochen haben. Und Punkt eigentlich, Punkt, da brauche ich jetzt kein Um zu sagen, Punkt. Der Unterschied ist der, dass diese Form von Handwerklichkeit durch das neue Medium, in dem es realisiert wird, nämlich Software, Vernetzung, Globalisierung international, also durch den Computer und durch die Netzwerktechnologien in einer Art und Weise begonnen hat zu interagieren miteinander, die eben ganz unmöglich war bei Schuhen. Eines habe ich natürlich vergessen in dieser Aufstellung. Es ist notwendig, also erstens, dass man diesen ganzen Computer Science Bereich, den Informatikbereich hat. Dann ist es notwendig, dass man den Telekommunikationsbereich hat. Und dann, und das ist das Dritte, es ist notwendig, dass es sich um Wissensgüter handelt. Dass es sich nicht im Unterschied von Schuhen darum handelt, dass bestimmte Bestandteile hin und her kommuniziert werden, sondern dass das, was da kommuniziert wird, in dieser Form von Handwerklichkeit Wissen ist. Wissen als etwas, darauf kommen wir in weiterer Folge zu sprechen, das nicht Materialwert hat, dass man nicht, dass kein Gewicht hat, dass nicht, wenn man es weitergibt, einem selber verloren geht. Also die Charakteristik des gutes Wissen, was ein Wissensgut ist, spielt an dieser Stelle eine wichtige Rolle, um die dramatische neue Entwicklung charakterisieren zu können, die passiert, wenn man Software als ein Handwerk in diesem neuen Kontext positioniert. Das sind die beiden Sachen, die ich, wo ich also extra Open Source und Linux Beziehungen Ihnen zur Verfügung gestellt habe. Dann will ich Ihnen aber, und das war der Punkt, an dem ich einen kleinen Abzweig gemacht habe und dem ich vorher war, da wollte ich dann das Folgende sagen. In dieser von der Philosophie her gesprochen jetzt ganz externen Entwicklung von Software spielt Philosophie, da habe ich dann gesagt, überhaupt keine Rolle und habe mich selber korrigiert, weil ich daran gedacht habe, was schon gesagt worden ist nach der ersten Vorlesung von mir und was ich Ihnen jetzt hier auch zeigen möchte, dass sie nämlich wenn Sie das GNU Operating System sich ansehen, in diesem Balken sofort haben History, Philosophy, Licenses, Download. Also keine schlechte Umgebung für Philosophie, würde ich sagen. Also Philosophie spielt an der Stelle eine Rolle. Wir werden auch darauf eingehen, welche Rolle sie spielt in der Weltauffassung von Richard Stallman, der hier dahinter steht. Man sollte sich aber, und das war auch tendenziell schon meine Tendenz, also meine Antwort auf das erste Mal, dass dieses Problem gekommen ist, man sollte sich aber von dieser deklamatorischen Position und sagen wir mal terminologisch durchaus wichtigen Position, ist ja nicht umsonst, nicht? Das sind zwei geisteswissenschaftliche Disziplinen, die sich da gleich als erstes finden, nicht? Die Geschichte und die Philosophie. Molekularbiologie findet sich da nicht, Soziologie findet sich auch nicht, das ist sozusagen Kultur, das ist eine Form, wie Philosophie dann auftaucht, wie die Kulturwissenschaften dann noch auftauchen. Nichtsdestoweniger soll man sich von dem nicht in eine falsche Zufriedenheit versetzen lassen, denn was das Wesentliche ist, und damit ende ich das, was ich heute sagen wollte, das Wesentliche ist, dass das ein Handwerk ist, das entstanden ist. Dass es sozusagen von der Substanz her nicht entstanden ist durch eine Idee, obwohl diese Idee geholfen hat und diese Idee sehr wichtig geworden ist, sondern entstanden ist, wie Sie alle wissen, weil der Drucker die ganze Zeit nicht funktioniert hat, vom Richard Stallman, weil er draufgekommen ist, angesichts dessen, dass er versucht hat, die permanenten Störungen seines Druckers zu korrigieren, ist er gestoßen worden auf Umstände, auf neue Umstände, wirtschaftliche Umstände, die es ihm schwer bis unmöglich gemacht haben, seinen Drucker ordentlich in Betrieb zu nehmen. Also auf diesem Level von Handwerklichkeit bewegt sich diese Initiative. Und, das ist das Letzte, damit höre ich auf, diese Formulierung Free and Open Source Software enthält den philosophischen Bestandteil und den handwerklichen Bestandteil gleich auf, denn Sie wissen es vielleicht, ich werde Ihnen das genauer explizieren. Die Links sind hier schon mal da. In diesem ganzen Themenbereich gibt es eine theoretische Divergenz. Die eine Seite von Richard Stallman, die andere von Eric Raymond. Eric Raymond, der Open Source geprägt hat und für Open Source gilt, dass dieser Handwerksbestandteil an der Stelle wichtig ist und das gibt ein Ziel unserer Vorlesung auch natürlich sich zu fragen, wie der Handwerksbestandteil, warum ich Ihnen den Richard Sennett hier auch deutlich gemacht habe, wie der zu diesem Prinzipienbestandteil steht. Danke.